Jude Moin zusammen. Mein Name ist Marlene Backes und ich begrüße euch zur neuen Mundart-Sendung. Zurecht bedanken ich mich bei meinem Kollegen Siegfried Krings, denn den 1. September eine Sendung mit der Lehrer, die eigentlich von mir war, überholt hat. Du Jung, das nicht gut für mich. Und eine Welle sind ich all drum da und ich habe heute Morgen eine ganz charmante junge Frau eingeladen. Die Älteren waren auch und den Urrund. Er war auch aus Russien, um Anerfeld und das ist Marion Colonerus. Moje.
Gute Morgen.
Ja, Marion, erzähle sie ein bisschen, wer bist du und was machst du?
Also, Russien sind ich auf Buchholz, also bei Manerfeld, das hat er ja Leute gesagt. Da sind ich auch Landshut und Schuljangen. Also, die Schule, die hätte ich auch halt lang nicht mehr. Und mein Abitur habe ich dann auf der Maria Goretti und zum Fekt gemacht. Dort sind ich dann noch Lüttich gegangen und habe auf HSC, das ist ja ein Teil von der Uni Lüttich, da habe ich dann Handelswissenschaften studiert.
Ja, und ich habe dich eingeladen, weil du einen ganz besonderen, ich würde ja sagen, außergewöhnlichen Beruf hast. Du bist Prüferin beim Europäischen Rechnungshof. Ja, das hört sich halt ganz toll an. Was ist der Rechnungshof und was möchte?
Ja, der Rechnungshof, das ist also eine Institution von der EU und hat seinen Sitz in Lützeburg, also nicht in Brüssel wie die Kommission. Und kurz gesagt, prüft der Rechnungshof die Einnahmen und Ausgaben von der EU. Für vielleicht eine Idee zu sehen, den EU-Haushalt, also Budget, der beläuft sich auf rund 130 Milliarden Euro. Und wir sind ungefähr zu 900, die beim Rechnungshof arbeiten. Und der Rechnungshof den veröffentlicht dann auch Berichte mit den Resultaten von den Kontrollen. Wir haben so zwischen 20 und 30 im Jahr. Und vielleicht auch noch ein wichtiges Sache, der Rechnungshof verhängt keine Strafen. Das ist die Sache von der Kommission.
Wer finanziert dann den EU-Haushalt? Wenn ich da ist in die Summe hoch, da kann ich mir bald schwindelig gehen.
Also den EU-Haushalt wird finanziert von den Mitgliedstaaten. Aber was wird dann mit dem Geld gemacht? Also der größte Teil von den Ausgaben betrifft Landwirtschaft und Regional- und Sozialpolitik. Und an den Bereich Landwirtschaft, da fallen dann Subsidien, die die Bauern gezahlt werden. Und im Bereich Regionalpolitik, da soll dann die Wettbewerbsfähigkeit von der Region gefördert werden. Und an den armeren Gegenden, also hauptsächlich Osteuropa und Südeuropa, da sollen dann auch noch besser Wachstums- und Arbeitsbedingungen geschaffen werden. Und ich kann noch ein paar Beispiele geben. Es gibt zum Beispiel Subsidien für Betriebe, es gibt Subsidien für Forschungsprojekte, es gibt Subsidien für Straßen, es gibt Subsidien für Flughäfen, es gibt auch Subsidien für die Stadtsanierung, zum Beispiel für die Wallonische Region, da gibt es Subsidien für die Sanierung von der Stadt Lüttich.
Da können wir zum Beispiel den Flughafen von Berlin, wo das ja noch nicht so klappt, da können wir das mit ihrem Geld vielleicht an den Vordermann bringen oder ist das nicht ihre Aufgabe?
Also das kann vom EU-Haushalt finanziert werden. Mit da jeden ganzen Teil Bedingungen dann für das zu machen. Vielleicht auch noch, was ich kann sagen, in der Regionalpolitik, da fällt auch die Förderung von der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Zum Beispiel im Rahmen von der Euregio Maas-Rhein.
Und das ist bei uns bekannt, würde ich sagen.
Ja, und zum Beispiel der Ravel-Radweg, der von Aachen über zum Fick nach Ölwe geht, der jetzt auch von der EU kofinanziert.
Ja, da denke ich, dass der Bezug dann die Glück von hey, auch zum Rechnungshof hat, ja. Obwohl die das vielleicht nicht wussten, aber Ravel ist ja dann überhoff. Ja. Ja, wie könnte man eigentlich zum Rechnungshof? Hast du dich da beworben?
Also für EU-Beamten zu gehen, da muss man beim sogenannten Auswahlverfahren mitmachen. Also das sind schriftliche und mündliche Tests. Und wenn man die bestanden hat, da kann man als Beamter ernannt werden, natürlich wenn Posten frei sind. Jeder, der auch etlich-zeitlich begrenzter Verträge, und das ist so, also so wie die Kommission Kommissaren hat, so hat der Rechnungshof Mitglieder. Und jede Regierung von den 27 Mitgliedstaaten ernennt ein Mitglied für ein Dauer von 6 Jahren. Und jeder Mitglied den hat dann Anrecht auf Zwingassistenten, die ihn da selber auswählen kann. Also er kann also Leute von Bussen holen, also Leute, die noch nicht beim Rechnungshof arbeiten. Und das dann für ein durchfahrendes Mandat. Und ich habe dann so angefangen als Assistentin vom italienischen Mitglied. Und später habe ich dann noch Prüfungen gemacht und bestanden und sind dann noch als Beamtin ernannt.
Ja. Wie lange warst du halt da?
Oh, bald 20 Jahre.
Oh ja, da kennst du den Betrieb.
Ja,
ja. Ja, lockenden Frau, die ist vielleicht ein bisschen schwierig oder die muss jetzt mich komplex beantworten. Was für eine Rolle spielen die Mitgliedstaaten bei der Verwaltung von so Ausgaben? Wer hat da was von Verantwortung?
Ja, vielleicht der größte Teil von den USIAM, der jetzt gemeinschaftlich verwaltet, also die Kommission und Mitgliedstaaten zusammen. Hol mal als Beispiel Regionalpolitik, also an den Mitgliedstaaten, zum Beispiel auf der Ebene von der Wallonischen Region, da sind Programme aufgestellt für ein Dauer von 7 Jahren. Und die Programme, die sind eine Reihe von Prioritäten für die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern. Für konkrete Beispiele zu sehen, die Wallonische Region hat an ihrem Programm eine Priorität für Forschung und Entwicklung und eine andere Priorität aus Unternehmensgründung und Schaffen von Arbeitsplätzen. Und die Kommission, die bestimmt darum, wie viel EU-Geld als Kofinanzierung für ein bestimmtes Programm zur Verfügung steht. Und das Programm wird auch von der Kommission genehmigt. Und da wird auch festgelegt, was für Projekte im Rahmen von den Prioritäten gefördert können gehen und unter was für Bedingungen. Die Region muss dann auch eine sogenannte Verwaltungsbehörde aussetzen. Und die Verwaltungsbehörde, die wählt dann Projekte aus und belegt die Projekte auch. Ja, und das ist dann durch eine Abteilung von einem Ministerium.
Das ist ja schon nicht ganz einfach zu verstehen, wenn wir, so wie ich, Laie sind, obwohl man halt Wörter gehört hat. Du hast gesagt, Kofinanzierung. Die Länder finanzieren Mod oder die Regionen an Projekte oder was heißt das?
Ja, also Kofinanzierung, das heißt, EU finanziert nicht mehr einen Teil von der Kosten von einem Projekt, also kein 100%. Den anderen Teil, der muss da von den nationalen oder von den regionalen Haushalten bezahlt werden. Und von Fall zu Fall muss auch der Projektträger selber einen Teil finanzieren. Ein Privatbetrieb kann zum Beispiel nicht 100% vom Staat und der EU finanziert werden. Da muss immer ein Teil selber noch bezahlt werden oder finanziert werden.
Ja, wenn man das aussehen, ob DG oder Gemeinden, da ist das ja auch eigentlich so abgedeelt.
Ja.
DG bezahlt ja auch nicht alles, wenn ihr so Projekt.
Ja.
Da sind das 70 oder 80% oder 60%.
Ja.
Und der Gemeinde läuft das auch so.
Ja. Und auf bestimmte Jäden, also zur Zeit Vignon aus Belgien, da sieht man ja durch Schilder an der Straße, wo da steht dann drauf, wie viel ein Projekt kostet und mit wie viel Prozent EU das Projekt dann kofinanziert. Und also aber auch so arme Jäden, die haben ab und zu ein Problem, ihren eigenen Anteil abzubringen, weil sie eben nicht genug Geld haben, besonders in der Krisenzeiten. Und da kann es dann auch sehen, dass das EU-Geld für die Länder verloren geht.
Thank you. Ja, in unserem Vorgespräch, wir haben uns ja getroffen, vorher aus Russland kommen, dass du dort sehr viel in Europa unterwegs bist, also nicht nur in Europa, da kommen wir noch zu. Mhm. Was kontrollierst du und wo?
Also ja, der Rechnungshof, der prüft also jeder Ausgabebereich. Jetzt zum Beispiel bei uns Abteilungen, die auf Landwirtschaft spezialisiert sind, andere, die sind auf die Regionalpolitik spezialisiert und noch andere dann auf die Ausgaben, die im Rahmen von der Entwicklungshilfe gemacht werden. Und wie ich beim Rechnungshof angefangen habe, da habe ich im Bereich Landwirtschaft geprüft, dann noch im Bereich Entwicklungshilfe und dann sind ich im Bereich Regionalpolitik. Vielleicht kann ich noch sagen, der Rechnungshof, der möchte zwei Arten von Kontrollen. Da hätte die reine Finanzkontrolle, wie wir das nennen, da hier zum Beispiel geprüft, ob alle Bedingungen für ein Subsidium erfüllt sind, ob öffentliche Ausschreibungen korrekt durchgeführt sind und ob alle Ausgaben beladen sind, also jede bezahlt Rechnungen dafür. Und da jede die andere, das sind, wir nennen das Wirtschaftlichkeitskontrollen, da jede geguckt, ob Projekte hier Ziele erreicht haben und das zum jüngsten Preis. Zum Beispiel ein Betrieb, der kriegt ein Subsidium für neue Produktionsprozesse anzuführen und Bedingungen aus, dass neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Da können wir da prüfen, ob das dann auch der Fall ist. Oder ein anderes Beispiel, ein Gemeinde kriegt Geld für eine Abwasserkläranlage zu bauen. Da gucken wir dann, ob das Wasser, was nach der Klärung an den Bach gelegt wird, auch bestimmte Qualitätsvorgaben erfüllt.
Also jetzt möchtest du auch?
Ja.
Also du kontrollierst auch wirklich dann, ob das Wasser okay ist?
Ja, also wir gucken, haben sie Resultate, also ja, machen sie das und sind die dann André.
Aber die Mitgliedstaaten, die haben auch kontrolliert. Also ja. Da wird auch geprüft, ob die alles richtig machen.
Ja, ja. Also wir prüfen bei der Kommission und an den Mitgliedstaaten, weil ja da großen Teil vom Geld verwaltet wird. Und für jeden Prüfauftrag oder Thema, was wir haben, wählen wir dann aus, was für ein Mitgliedstaat besucht wird. Und als Prüfer fährt man normalerweise dahin, wo man die Sprache dann auch versteht. Also ich bin meistens in Italien, Griechenland, Deutschland und England unterwegs, ab und zu auch in Holland. Und ich war auch halt in einzelnen Ländern in Afrika. Also wir haben ja Kollegen aus allen Mitgliedstaaten und können dafür von der Sprache her alle Länder aufdecken. Ab und zu fährt man aber auch in Länder, wo man die Sprache dann nicht versteht. Und dann übersetzt entweder Kollege, also wir fahren ja immer zu Personen, oder wir müssen einen Dolmetscher haben. Also ich bin zum Beispiel in Union gewesen und da waren dann Dolmetscher dabei. Das ist natürlich dann alles jetzt mir lassen und mir mühsam.
Weil man ja Ungarisch ist nicht so ein alltäglich
Sprach.
Einfach auch Bürosprache aus.
Ja, also im Büro arbeiten wir bald nicht mehr noch auf Englisch. Wie die Ostländer noch nicht dabei waren, da war Französisch auch noch mehr im Gebrauch.
Ich habe halt gemerkt, wie wirst du getroffen und du kannst sieben Sprachen?
Ja, ich weiß noch gar nicht.
Wie viel. Ja, da erzähl mir das. Was kannst du alles?
Also an der Schule und am Studium, da hatte ich halt Französisch, Englisch und Niederländisch. Und später habe ich dann noch Italienisch und Griechisch gelernt. Und Lohmann ist auch noch Schwedisch. Ja, und weil wir dann Sprachen und Beruf brauchen, ja, noch Sprachkursen für EU-Beamten angeboten.
Ja, was ich da wollte auch noch erwähnen, hat das nie Eveler Platt gekalt, dort kalt eigentlich nicht mehr Lützeburger Platt. Na, das ist ja hück, ich stelle fest, richtig einstrengend.
Ja, ich habe mich vorbereitet.
Ja, ja, aber ich denke mir, wenn du Lützeburger Platt kalt, also normal hast du mit den älteren Hudetsch gekalt.
Ja, ne? Ja.
Also das klappt doch reibungslos. Was hast du denn alles geprüft in den letzten Jahren und vor allen Dingen wo? Wo warst du überall? Du warst auch in Griechenland.
Also das hier so, wir müssen uns regelmäßig mit neuen Themen beschäftigen, also in Prüfung zum bestimmten Thema, das dauert ja normalerweise 12 bis 18 Monate. Und die Berichte, die ihr dann veröffentlicht, und ich kann dir ein paar Beispiele geben, da sieht man auch, wie verschiedenartig meine Arbeit ist. Ein Thema, wo ich zum Beispiel mit gearbeitet habe, war Trinkwasserversorgung, also eine Prüfung dazu. Also wir gucken dann zum Beispiel, wie die Wassertarife fast gesagt werden und auf die ein Teil von den Kosten aufdecken. Wir gucken Projekte selber, also die Trinkwasseraufbereitungsanlagen heißt das ja. Da gucken wir, sind die nicht zu groß eingeladen, also hätten wir vielleicht billiger können haben, wenn wir Klinger gebucht hätten. Wir gucken noch, wird die Wasserqualität regelmäßig geprüft und sind Resultate an drei. Eventuell auch aus der Kanalisation an drei oder jetzt zu viel Wasser verloren. Ein anderes Beispiel, das kommt jetzt ganz anders. Ein anderes Thema, wo ich mich mit beschäftigt habe, waren Investitionen im Schienenverkehr. Da gucken wir dann, was für eine Politik verfolgt die EU, was soll von der EU finanziert werden und was von den Mitgliedstaaten selber. Das sind ja groß und teure Projekte. Und dann muss die EU-Kommission dann gut überlegen, was genau sie finanzieren will. Weil normalerweise finanziert sie mit Projekten, also Strecken, die international wichtig sind. Zum Beispiel Paris, Brüssel, Amsterdam und nicht Namur-Dinner zum Beispiel. Das nennt man auch transeuropäische Netzwerke. Wir gucken auch Projekte selber, wie sind die durchgeführt werden. Zum Beispiel bleiben Kosten am Rahmen oder werden Ziele erreicht. Ich bin zum Beispiel in Italien gewesen, da sind TGV-Linien aus Rom-Neapel finanziert, modfinanziert. Und da sollten dann 40 Minuten eingespart werden. Da gucken wir dann, ob das am Ende noch der Fall ist.
Also das heißt, du musst jetzt wissen von Trinkwasser, du musst jetzt wissen von Schienen und Eisenbahn. Ja, du dich dann an ohne so eine Thematik? Das ist ja, die hat ja nicht nur mit dem Zahlen, du musst ja auch jetzt wissen von der Materie.
Ja, da muss man sich dann vorbereiten und viel lesen, ja.
Ja, weil sonst kann man das doch unmöglich. Ja. Das ist ja so komplex alles.
Ja,
ne?
Ja. Wir kallen noch mal Experten und ja.
Du hast dich gesagt, du wirst auch in Afrika gewesen. Jedet da vor allen Dingen um Entwicklungshilfe.
Ja, das sind dann Projekte, die in dem Rahmen finanziert werden.
Wie siehst du Afrika? Entwickelt das sich? Was für Probleme jedet da?
Also das ist ja ein paar Jahre her, dass ich da war. Dafür sind ich wahrscheinlich nicht mehr auf dem neuesten Stand. Und ich hatte ja das Glück, ein paar afrikanische Länder zu besuchen. Also ich war in Äthiopien, Eritrea, Uganda, Tansania, Madagaskar und noch ein paar.
Das sind aber halt echt arme Länder, ne?
Ja. Und also ich sah ein Glück gehabt, weil das den eigenen Horizont ungemein erweckt hat, wenn man so Länder besucht. Und außerdem begriff noch viel besser, wie Jude das eigentlich hergeht. Also wir haben Projekte angeguckt und kontrolliert auch jeden, wo man sonst ja nicht hin könnte. Und da, wo wir auch in der See kommen, das war teilweise auch äußerst primitiv. Also ein gemeinsames Waschbecken führen da durch oder gemeinsam Toilette, das war dann ein Loch in der Erde mit dem Sichtschutz rundherum, so Sachen. Aber eben für Probleme zurückzukommen, also eben von den größten Problemen in Afrika aus, dass Nachhaltigkeit, so nennt man das, von den Investitionen nicht gewährleistet ist. Also für Beispiele zu gehen, wird hier zum Beispiel eine Schule finanziert. Da muss man sich vorstellen, jeder doch noch Geld für die Lehrer zu bezahlen. Und für mich wie ein Jahr oder ein paar Monate. Jeder doch noch Geld für den Unterhalt von der Schule. Oder jeder dafür gesorgt, dass kann er dann noch an Schule können gehen. Oder ein anderes Beispiel, der den Straß finanziert, kümmert sich dann doch noch immer darum, dass es unterhalten geht.
Das heißt, wenn man in Äthiopien eine Schule baut, da kennt man ja die Organisation von Menschen für Menschen, die ja bestimmt viele gute Sachen machen. Die gucken vielleicht auch bis zum Ende, aber da steht Schulter und der Rest funktioniert nicht mehr. Kann das passieren?
Ja, das sind so die normalen Probleme.
Das ist aber echt traurig.
Das sind die normalen Probleme, die man da hat.
Ist das aber überall selbst ungefähr, die Länder, Madagaskar zum Beispiel?
Also, sie sind alle arm. Madagaskar zu der Zeit war, also das war das erste Land, was ich besucht habe, das war für mich eine neue Erfahrung, also zu arm. Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, wenn ihr nicht selber da war.
Ja. Das bedrückt Ihnen das oder
jetzt
zufrieden noch?
Ja, auch.
Und positiv Erlebnisse, schöne Erlebnisse, egal was vom Land, neue Freundschaften und wenn du ja aber 20 Jahre unterwegs bist, knüpfen wir da neue Bekanntschaften und was ist positiv?
Also die tollsten Geschichten, die habe ich auch in Afrika erlebt.
Ah.
Also ich kann zum Beispiel ein Erlebnis aus Äthiopien. Samstags waren wir da an einem Dorf angekommen. Und weil ich krank war und Fieber hatte, blieb ich dann den ganzen Tag und nah durch in meinem Zimmer im Hotel. Und den anderen Morgen, wie ich da wackelig schuf, da sah ich ein Skorpion neben meinem Bett. Der muss also schon die ganze Zeit da gewesen sein. Und zu Tisch weiß ich natürlich nicht, was man machen soll. Und wie denn sich ever du bewegt hat, da sind ich aus dem Bett gesprungen, direkt an die Rezeption gerannt Da kommen dann die ganzen Truppen mit mir ins Zimmer und einen hat dann der Skorpion mit seinem Schuh erschlagen.
Ah, also hierfach gebannt.
Ja, ja. Ich kann auch noch ein anderes Erlebnis aus Afrika erzählen. Also wir sollten von Äthiopien über Djibouti nach Eritrea fliehen. Und von Djibouti nach Eritrea, da geht kein regulärer Fluglinie. Also ein Fluglinie, die den internationalen Sicherheitsbedingungen die erfüllt. Es gibt nicht mehr eine all-russische Maschine. Und die haben wir dann holen müssen, weil es war ja auch nicht da. Und wie wir dann unterwegs waren, du sagst dann einer von den Passagieren, der sich da ein bisschen auskennt, der sagt, wir fliehen in falsche Richtung. Das war effektiv dann so, weil ob einmal sehen wir da ihr Land, irgendwo im Niemandsland von Somalia, also das war dann die andere Richtung, da ist dann eine Gruppe von Asiaten euch stehen, die Koffer, die jufen all für den Flieger, also für unsere Füße abgetürmt, hat dann noch einen Pilot gefragt, ist das kein Problem? No problem, hat er gesagt. Und da sind wir im Wald, also in die andere Richtung. Und ich muss sagen, da war ich da froh, wie man dann endlich in Eritrea gelandet
ist. Das war aber allen an sich noch geplant gewesen, die noch mal aufzuladen, ne?
Ja, für die ja, mir
passiert,
mir war es zunächst, ja.
Ja, Marion, will uns aus kleinen halben Stunden als Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du gekommen bist. Das war kein alltägliches Thema. Aber du hast die Lücke gut eingefuhrt.
Ja, hoffentlich.
Ja, ich denke schon. Also, du kannst ja auch nicht alles erzählen, nee, was nee. Du in 20 Jahren nee, erlebt hast. Nee. Und es ist auch so ein komplexes Thema. Ich hoffe, lief Radiohörer, dich hat auch Spaß an so ein Thema gehabt. Ich bedanke mich bei Techniker Joe Michels, denn alles richtig schritten, die hat mir nicht überzeugt, Jan, und viel andere Sachen. Ich wünsche euch eine schöne Sonne, ein gutes Sicht und ich komme noch zurück um neue Jahr. Mein Name ist Marlene Backes und tschüss.